und herzlich willkommen bei Gaia, der Naturpodcast. Hier geht es um Heilkräuter, essbare Wildpflanzen, alte Pflanzenbräuche und Geschichten rund um unsere heimische Natur. Ich bin Jenny, ausgebildete Naturpädagogin und möchte Menschen wieder neugierig auf die Natur machen. Gaia ist in der griechischen Mythologie die Erdgöttin und sie steht sinnbildlich für die Erde als lebendiges System, in dem alles miteinander verbunden ist. Und genau darum soll es auch hier gehen, die Verbindung wieder zu stärken, zur Natur, zu den Jahreszeiten und auch zu uns selbst. Schön, dass du da bist. Lass uns direkt loslegen. Heute geht es um eine Pflanze, die lange in Vergessenheit geraten ist, aber mittlerweile wieder in aller Munde ist. Allium ursinum. Allium ist die Gattung, also Gattung der Lauchgewächse, und Olere, also Allium, kommt von Olere im lateinischen Riechen und Ursinum kommt von Ursus, dem Bären, also Lauch der Bären oder eben Bärlauch. Der Name geht vermutlich auf zwei Deutungen zurück. Entweder beobachteten unsere Vorfahren, wie Bären nach dem Winterschlaf, so ganz abgemagert und schwach, sich an diesem grünen Kraut satt fraßen, was damals wohl noch so massighaft im Wald vertreten war, dass das ganze Böden bedeckt hat, um danach halt wieder auch bärenstark zu sein. Oder man hat halt dieser Pflanze einfach Bärenkräfte zugesagt, weil sie so heilkräftig ist. Der Bärlauch wurde schon damals, also vor tausenden von Jahren, als Nahrungs- und Heilpflanze genutzt. Und in, was sehr interessant ist, ist, dass in allen indoeuropäischen Sprachen, also außer Latein, der Bärlauch auf einen ähnlichen oder auf den gleichen Wortstamm zurückzuführen ist, Chromus. Und es gibt tatsächlich archäologische Funde, die darauf hindeuten, dass der Bärlauch bereits in der Steinzeit genutzt wurde. Daher auch der gleiche Wortstamm, weil es damals schon eine sehr heilkräftige Pflanze war, die wichtig war und in allen Kulturen bekannt. Und so hat jede Sprache dann später ihre eigene Bärlauchversion entwickelt. Aber tatsächlich geht es zurück auf einen Wortstamm. Ja, und neben den offensichtlich archäologischen Hinweisen zu der Nutzung des Bärlauchs in der Steinzeit, ist es tatsächlich auch ganz interessant zu sehen, wie verbreitet so ein gleicher Wortstamm ist, weil das zeigt einfach auch nochmal, wie lange zurück der erste Gebrauch oder wie lange zurück die Tradition ist, dass man diese Pflanze halt nutzt. Im Altdeutschen gab es auch noch einen anderen Namen für den Bärlauch, und zwar Ramsa. Das ist aber eigentlich nur von dem germanischen Roms abgeleitet und das heißt Lauch und Zwiebel. Bei den Germanen nannte man den Bärlauch anscheinend einfach nur das Heilkraut. Das weiß man natürlich heute nicht genau, sondern man muss da den römischen Geschichtsschreibern vertrauen. Mit Herba salutaris ist dort der Bärlauch beschrieben und das heißt halt übersetzt das Heilkraut. Unglaubwürdig ist es natürlich nicht, weil der Bärlauch ist einfach sehr heilkräftig. Und das wussten unter Garantie auch schon damals die Menschen. Der Bärlauch gehört auch zur Familie der Amaryllis-Gewächse und zur Gattung der Lauchgewächse, wie eben schon erwähnt. Also zum Beispiel auch der Schnittlauch, Porree oder eben der große Bruder Knoblauch sind alle verwandt miteinander. Wie bei sehr vielen Amaryllis-Gewächsen hat der Bärlauch auch unter der Erde eine kleine Zwiebel, also wie beim Schneeglöckchen. Diese kleine Zwiebel ist ein Speicher- und Überdauerungsorgan. Und mit ihrer Hilfe kann dann der Bärlauch so zeitig im Frühjahr die nötige Energie schon haben, um auszutreiben, weil er die einfach von letztem Jahr in dieser Zwiebel schon gespeichert hat. Meist kommen so 2 bis 3 lanzenförmige Blätter aus der Zwiebel. Jedes von ihnen allerdings einzeln. Das ist wichtig, weil das ist ein wichtiges Erkennungsmerkmal. Da kommen wir aber später nochmal genauer drauf. Man sagt, jedes Blatt ist einzeln gestielt. Also der Blattnerv läuft parallel in der Mitte des Blattes und wenn man dran fühlt, fühlt man diesen Blattnerv auch ganz genau. Fühlen ist ein ganz gutes Stichwort, denn wir wollen ja mit all unseren Sinnen sammeln. Und wenn man an diesem Bärlauchblatt fühlt, dann fühlt man richtig, dass es auch sehr zart und weich ist. Und wenn man dran fühlt und dran reibt, dann entblößt sich auch sofort der ganz typische Bärlauch- oder Knoblauchgeruch. Wir gehen da gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein, aber der eigentliche Grund dafür ist, dass der Bärlauch diesen Geruch freigibt, ist, um Fressfeinde abzuhalten. Bei Menschen hat das natürlich eher kontraproduktive Wirkung, denn das ist ja, was Bärlauchliebhabern regelrecht das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Ein weiteres sehr wichtiges Erkennungsmerkmal ist die Blattober- und Unterseite. Oben ist der Bärlauch zum Beispiel so leicht glänzend und hat eine ganz schöne, kräftige Grünfärbung. Und die Unterseite dagegen ist aber etwas heller und auch matt. Und das ist ein super wichtiges Erkennungsmerkmal. Das unterscheidet nämlich zum Beispiel den Bärlauch vom Maiglöckchen. Es gibt so einen ganz schönen Merkspruch, den ich Kindern immer ganz gerne beibringe, um sich das Kraut einzuprägen und auch sicher zu bestimmen zu können. Und der geht: oben glatt, unten matt, macht Knack. Weil mit der Blattader, die wir eben schon so schön erfüllt haben, kann man das Blatt auch, oder man kann das Blatt knicken und dann knackt diese Blattader ganz laut. Bei ganz jungen Blättern ist das vielleicht noch nicht so der Fall, aber sobald man das Blatt knackt, entstehen auch wieder diese typischen Knoblauchgerüche. Und das liegt halt an diesen schwefelhaltigen Verbindungen, die erst beim Zerschneiden aktiviert werden. Aber wie gesagt, da gehen wir später nochmal ein bisschen mehr drauf ein, weil nur riechen kann man halt nicht. Man muss mit allen Sinnen, mit Augen, mit Nase, mit Tasten, man muss einfach mit allen Sinnen eine Pflanze bestimmen und sammeln. Weil nur riechen reicht einfach nicht. Wenn man viel Bärlauch in den Händen hatte, dann riecht einfach alles nach Bärlauch. Und auch teilweise diese giftigen Verwechsler. Und das wollen wir ja vermeiden. Stichwort giftige Verwechsler. Ich hatte es ja eben schon mal gesagt, es gibt das Maiglöckchen und dann werden auch noch die Herbstzeitlose und der Aaronstab ganz gerne als Verwechsler genannt. Und tatsächlich ist es so, dass die Herbstzeitlose und der Aaronstab ziemlich gut vom Bärlauch sich unterscheiden lassen. Und beim Maiglöckchen muss man tatsächlich schon etwas genauer hingucken, weil die Blätter sich sehr ähnlich sind. Aber ja, hier geht es auch, wenn man sich das einmal ganz gut angeschaut hat, dann ist es easy zu unterscheiden. Und weil das ja hier ein Podcast ist, ist es ein bisschen schwierig, hier visuelle Merkmale gut rüberzubringen und vor allen Dingen auch sicher, habe ich ein kleines PDF erstellt. Also wer möchte, kann sich gerne mal bei unserem Newsletter anmelden und dann kriegt er diese PDF zugeschickt, wo nochmal die Unterschiede deutlich gezeigt werden mit Bildern. Und wem das auch immer noch zu ungenau ist, der kann sich natürlich liebend gerne bei unserer Kräuterwanderung Ende März anschließen zur Frühlingstag- und Nachtgleiche und sich das von uns nochmal alles genau vor Ort erklären lassen. Live und in Farbe. Also wie eben schon erwähnt, der Bärlauch ist einzeln gestielt. Es kommen zwar vielleicht mehrere Blätter aus einer Zwiebel raus, aber alle einzeln. Beim Maiglöckchen sind meistens zwei Blätter aus einem Stiel. Und die Herbstzeitlotse, die besitzt nicht mal einen einzelnen Blattstiel. Und der Aaronstab, der hat, am hinteren Teil des Blattes so zwei Zacken. Sieht eher aus wie ein Pfeil. Aber wie gesagt, guckt euch da bitte nochmal Bilder zu an, falls ihr wirklich im Wald sammeln wollt. Ein Fehler hier kann tatsächlich tödlich enden. Also das sollte man schon ernst nehmen. Und hier gilt ganz besonders, wie aber eigentlich immer, nur das sammeln, was man 110%ig identifizieren kann. Eine weitere Sammelregel ist ja, dass man achtsam sammeln sollte oder nachhaltig sammeln sollte. Und das ist hier beim Bärlauch auch ganz zu empfehlen, weil wenn man so rafft und ohne Bedacht einfach komplett Felder von Bärlauch abgrast, aberntet, dann kann sich halt darunter auch schon mal ein Aaronstab verstecken, weil diese Pflanzen tatsächlich alle in der gleichen Gegend wachsen können. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich jedes Blatt genau anguckt. Jetzt hast du vielleicht eine kleine Idee, wie der Bärlauch aussieht. Aber wo findet man ihn jetzt? Also, der Bärlauch wächst häufig in Auenwäldern oder in Buchenwäldern. Davon gibt es hier nicht mehr so viele, weil wir ja unsere Wälder schön mit Fichtenforsten aufgefüllt haben. Aber es gibt trotzdem noch ein paar Stellen, wo man Bärlauch finden kann, und zwar in so Lichtungen. Er wächst in horstartigen Beständen und ja, wenn man ihm Platz und Zeit gibt, kann er ganze Waldböden tatsächlich im Vorfrühling bedecken. Er mag es feucht und halbschattig. Der Boden ist, kalkhaltig, das weiß man jetzt nicht, das sieht man vielleicht auch nicht, aber so als Background-Info. Und wie gesagt, in Auenwäldern oder in Buchenwäldern kann man den Bärlauch noch ganz gut finden. Und Eschen sind auch ganz gute Indikatoren, weil sie an ähnlichen Standorten wachsen wie der Bärlauch. Eschen mögen es nämlich auch gerne feucht. Allerdings wächst der Bärlauch wie andere Geophyten auch zwischen der Schneeschmelze und vor der Belaubung der Bäume. Das heißt, die Esche müsstest du wahrscheinlich im letzten Jahr dann schon identifiziert haben. Aber man kann sich das ja dann auch merken fürs nächste Jahr. Im Frühjahr, wenn man eine Esche sieht, dass man da vielleicht mal nach Bärlauch sucht im nächsten Jahr. Ja, und dann im Mai, wenn das Blätterdach der Bäume kaum noch Sonne auf den Waldboden lässt, dann hat der Bärlauch eh alles schon erledigt, was er für die Saison erledigen wollte. Vorher aber noch, gegen Ende April oder Anfang Mai, je nach Region, entstehen Trugdolden mit so sternförmigen weißen Blüten. Wunderschöne, kleine, süße Blüten sind das. Und innerhalb dieser Blüten gibt es Fruchtknoten, die dann nach der Bestäubung auch, naja, wie beim Schneeglöckchen ähnlich, zu einer Kapsel werden und dann sich Samen bilden, die wiederum dann auch ganz gerne von Ameisen gegessen werden, beziehungsweise die Hülle und die Samen werden dann verteilt. Anders wie beim Schneeglöckchen ist es aber so, dass alles beim Bärlauch gegessen wird. Beim Schneeglöckchen darf ja nichts gegessen werden, weil Schneeglöckchen sehr, sehr giftig ist. Beim Bärlauch kann man alles essen, die ganze Pflanze. Ende Mai, wenn sich das Blätterdach dann auch schließt, werden die Blätter von unserem Bärlauch dann langsam auch zäh und unappetitlich, bis sie dann gelb werden und langsam wieder in den Untergrund gehen. Die oberirdischen Teile sterben halt ab und die Zwiebel entwickelt Tochterzwiebeln, damit sie im nächsten Jahr wieder austreibt. Früher dachte man, dass sobald der Bärlauch blüht, dass man ihn nicht mehr ernten kann, dass die Blätter dann Giftstoffe enthalten oder nicht mehr genießbar sind, aber das ist Quatsch. Die Wirkstoffe lassen zwar nach, weil die ganze Energie dann in die Pflanze, also in die Blüte geht und in die Samenbildung, aber ungenießbar werden die Blätter dadurch nicht. Es gibt allerdings Pflanzen wie das Schaboxkraut, da muss man aufpassen, da sollten die Blätter auf keinen Fall mehr nach der Blüte gegessen werden. Also man kann nicht nur die Blätter ernten, sondern auch die Knospen, Blüten und Samen. Aber zum Kulinarischen kommen wir am Ende. Also nochmal zur Wiederholung. Man sollte auf jeden Fall achtsam und nachhaltig sammeln. Also bitte die Zwiebeln auch im Boden lassen. Ein Blatt pro Pflanze reicht. Es stehen ja meistens genug rum. Und naja, die Pflanze hat es wahrscheinlich auch nicht leichter dadurch, wenn man ihr die kompletten Blätter wegzupselt. Im Naturschutzgebiet darf natürlich überhaupt nicht gesammelt werden. Und ansonsten gilt die Handstraußregel, also die Handstraußregel. Also nur das, was in eine Hand passt, darf gesammelt werden und bitte keine Einkaufskörbe voll, was sowieso total sinnlos ist, weil der Bärlauch total schlecht haltbar zu machen ist. Er verliert sofort, also super, super schnell seine Wirkstoffe und wenn im trockenen Zustand oder eingefroren oder sowas und wenn man zu viel davon isst, dann kommt es auch zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, wie auch immer. Also man kann beides nicht so richtig empfehlen. Alle sprechen ja immer von im Hier und Jetzt leben und der Bärlauch ist eine super Pflanze, die, die einem dabei tatsächlich helfen kann, im Moment zu leben. Man sammelt achtsam, man isst bewusst und ja, den Moment muss man auch genießen und wertschätzen, weil er ja nur im Jetzt möglich ist. So schnell wie die Wirkstoffe auch verschwinden, wenn man den Bärlauch, wie gesagt, zum Beispiel trocknet oder so, so wirksam sind sie auch, wenn man sie frisch zu sich nimmt. Der Bärlauch hat viele ätherische Öle, Senfölglykoside, Vitamin C, Mineralstoffe wie Eisen, Kalium, Calcium, Selen, Flavonoide und eine bestimmte schwefelhaltige Aminosäure, die für den typischen Knoblauchgeruch verantwortlich ist. Und die schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an, weil es sehr interessant ist. Diese Aminosäure oder diese Schwefelverbindung heißt Allein. Und eigentlich ist dieser Stoff geruchlos, bis die Zelle der Pflanze zerstört werden. Also zum Beispiel beim Kauen oder beim Abpflücken, dran reiben, wie auch immer. Dann kommt das Allein mit dem Enzym Alinase in Kontakt. Und dadurch wird dann, diese chemische Verbindung wird dann zum medizinisch wirksamen Allicin umgewandelt. Und das ist eben verantwortlich für diesen typischen Geruch. Aber Allicin kann noch mehr als riechen und zwar hat es auch eine antimikrobielle Wirkung. Und der eigentliche Grund darum, warum Bärlauch so eine bärenstarke Heilpflanze ist. Also wir haben ja gerade schon gehört, es ist ein natürliches Antibiotika und kann aber auch Pilze abtöten, wirkt also auch antimykotisch. Es hilft bei Verdauungsproblemen, regt den Appetit an, reguliert Blutdruck, senkt das sogenannte schlechte LDL-Cholesterin. Es stärkt das Immunsystem, wirkt blutreinigend, also hilft den Zellen besser Sauerstoff aufzunehmen. Und es wirkt positiv auf den Fettstoffwechsel, es ist entzündungshemmend, fängt zellschädige freie Radikale ab, also es ist antioxidativ. Und es kann auch helfen bei der Volkskrankheit Nummer 1 hier bei uns im Westen, nämlich dem Herz-Kreislauf. Also bestimmte Sulfide wirken sich positiv auf den Herzkreislauf aus und es kann Arteriosklerose vorbeugen. In Studien wurde auch schon mal bewiesen, dass Bärlauch ACE-Hämmer hat und dementsprechend auch Blutdruck senkend wirkt. Und es ist einfach, unsere Gefäße schützt und kardioprotektiv wirkt. Also wenn man gerne Chips isst und deshalb irgendwie vielleicht ein bisschen Probleme hat, kann man einfach mal auf Bärlauchchips umschwenken. Schmeckt genauso gut und ist sogar noch gesund. Denn eine weitere Eigenschaft ist, dass Bärlauch sich auch sehr positiv auf unsere Darmflora, also auf den ganzen Magen-Darm-Trakt auswirkt. Ja, und was die moderne Wissenschaft mittlerweile nach und nach auch im Labor bestätigt, haben unsere Vorfahren natürlich schon lange genutzt und gewusst. In der Volksmedizin hat man nämlich Bärlauch außerdem gegen Blähung und Frühjahrsmüdigkeiten, Flechten, antiparasitär und auch angehexter Impotenz benutzt. Die Menschen früher hatten halt noch irgendwie eine engere Verbindung zur magischen Welt und so glaubte man auch, dass Bärlauch und Knoblauch sämtliche böse Geister fernhalte. Also bei Vampiren hat sich da dieser Glaube ja bis heute noch gehalten, aber wissenschaftlich ist nur bestätigt, dass er gewisse böse Krankheitsgeister wie zum Beispiel E. coli oder bestimmte Salmonellenarten auch abhält. Fakt ist allerdings, dass man früher in der Walpurgisnacht, also auf die Nacht zur Walpurgisnacht hin, traditionell eine Bärlauchsuppe gegessen hat. Ich meine, sicher ist sicher. Was jetzt allerdings die verhexte Impotenz angeht, frage ich mich, ob die Chancen bei den Frauen da wirklich besser waren mit einer harten Knoblauchfahne. Naja, vielleicht hat sich das Problem dann von selbst erledigt. Leider ist es nämlich so, dass manchmal hat man ja gedacht, man könnte Bärlauch gegen Knoblauch austauschen und dann hat man diese fiese Knoblauchsfahne nicht. Das ist allerdings ein Trugschluss, also das stimmt leider nicht. Wenn man wirklich dieser Knoblauchsfahne entgehen will, dann kann ich euch hier die Knoblauchsrauche empfehlen. Das ist vielleicht eine bessere Alternative. Der Geruch kommt ja von diesen schwefelhaften ätherischen Ölen. Und diese Ausdünstung von den ersten zwei Kandidaten, also von Knoblauch und Bärlauch, wird nicht nur über Magen und also über Darm und Niere, sondern auch über die Haut und die Lunge ausgeschieden. Und hier fällt mir geradezu ein, vielleicht war die Impotenz auch die Folge von Quecksilber, was man ja damals wiederum als Heilmittel zur sexuell übertragbaren Syphilis gegeben hat. Und Quecksilber ist ein Schwermetall, was sich in unserem Körper festsetzt. Und Bärlauch hat die sehr gute Eigenschaft, Schwermetalle auszuleiten. Und bei zu viel Quecksilber kann tatsächlich wohl auch eine Impotenz entstehen. Also vielleicht liegt die Lösung auch da, wobei in dem speziellen Fall es wohl besser bei der Impotenz geblieben wäre dann. Also auch hier der Bärlauch eine gute Heilpflanze, allerdings nicht so sehr eine Schutzpflanze gegen die bösen, untriebigen Unholde dann. Beziehungsweise der Unhold ist vielleicht geschützt, aber die armen Bekannten von dem Unhold dann wohl leider eher nicht mehr. Naja, im Brauchtum galt der Bärlauch auch als Schutzpflanze, wie wir gerade gehört haben. Und er sollte primär vor Hexen schützen und aber auch Bären stark machen. Der Bär, wie alle anderen großen Beutegreifer auch, haben heute nach wie vor eine große Faszination auf uns, aber damals, als wir noch in Dörfern umringt von dem wilden Wald und der wilden Welt gelebt haben, hatte natürlich der Wolf und der Bär noch viel größeren Einfluss auf unser Leben und auf unser Seelenleben auch. Es haben sich super viele Geschichten und Sagen um diese Tiere gebildet und also ich meine, wir kennen alle den großen bösen Wolf, aber auch der Bär kommt in vielen Grimm-Märchen vor. Und auch es gibt auch viele Zauberpflanzen, Märchen über Zauberpflanzen. Das Denken von unseren Vorfahren war damals einfach noch viel stärker von einem magischen, alles beseelten Weltbild geprägt. Und so hat man den Bären auch als eine Art Vegetationsgott noch gesehen. Also er war stark und förderte die Fruchtbarkeit, weil wenn er in Erscheinung trat, dann wusste man, der Zauber des Winters ist gebrochen und der Frühling hält bald Einzug. Also der Bär gilt als Frühlingsbringer und mit ihm kam dann auch die neue Fruchtbarkeit der Erde. Heute haben wir so ein bisschen noch das Wort Gebären, was noch so ein bisschen so diese Verbindung zeigt. Ja, und wenn der starke Bär sich jetzt noch stärker macht, weil er am Bärlauch ist, dann muss diese Pflanze wirklich eine super starke Pflanze sein. Dementsprechend wurden, also solche Pflanzen, die einfach extreme Heilwirkung haben, wurden diesem Tier zugeschrieben. Wie in unserem Fall Bärenpflanzen. Es gibt natürlich noch mehr Pflanzen, nicht nur den Bärlauch, sondern auch den Wiesenbärenklau, den Bärwurz, den Bärlab oder auch das Bärenohr. Das ist die Königskerze, die wurde früher Bärenohr genannt, wahrscheinlich wegen den filzig weichen, behaarten Blättern. Oder die große Klette hieß früher auch Bärenklette. Und wahrscheinlich einfach, weil das entweder sehr, sehr mächtige, starke Heilpflanzen waren oder mächtige, starke Pflanzen oder ja, behaarte Pflanzen vielleicht auch. Hier gibt es auch nochmal einen schönen Zusammenhang zu Thor, weil die meisten von diesen Pflanzen waren auch Thor geweiht. Und Thor kennen wir jetzt natürlich alle als Odins Sohn, aber Thor hatte auch eine Mutter, und zwar Jörd, die Erdgöttin. Und der Legende nach hat Thor in Form einer oder in Form von Bärengestalt den Winter bei seiner Mutter im Erdreich verbracht oder unter der Erde. Ähnlich wie die Pflanzen halt auch im Winter unter der Erde überwintern und dann im nächsten Frühjahr wieder rauskommen. Also hier sind immer überall so kleine Verweise auf die Vegetation und wie die Menschen sich das damals so bildlich vorgestellt haben. Jetzt haben wir ganz schön viel darüber gehört, wie cool der Knoblauch ist und heilkräftig. Jetzt sollten wir auch noch mal darüber reden, wie man sich selbst diese Bärenkräfte einverleiben kann. Also es gibt natürlich ganz klassisch ein Bärlauchpesto oder wenn man was mit Kindern machen will, ist ein Kräutersalz total einfach zu machen. Oder frisch in den Eintopf, ins Omelett, in den Sauerteig oder aufs Brot. Ich liebe frischen Bärlauch auf Brot mit Butter und Maggi tatsächlich. Das ist eine super Mischung. Und genau, in jeglicher Art von Frühlingssuppen oder in Salaten. Man kann Chips aus dem Bärlauch machen oder Essig aromatisieren, Öl aromatisieren. Später kann man die Knospen noch in eine Salzlake einlegen. Das sind, da sagt man so falsche Kapern zu. Oder auch die unreifen Samen, die kann man auch in Essig einlegen und dann wird das Waldkaviar genannt. Und die wertigen Samen dann später kann man dann auch noch zum Würzen benutzen. Ja, und ansonsten, die Zwiebel kann man natürlich auch benutzen, also wie Knoblauch nutzen. Allerdings, wenn die Zwiebel weg ist, ist natürlich auch der Bärlauch weg. Ne? Das muss man sich überlegen. Wenn man viel hat, dann kann man das machen. Und ja, wer jetzt natürlich Angst vorm Fuchsbandwurm hat, wenn man den Bärlauch im Wald sammelt, das ist ja immer so ein Thema. Ja, muss man halt abwägen, weil, also die Blätter kann man natürlich abwaschen. Man kann die Blätter auch blanchieren, allerdings nicht so lange, sonst gehen die Wirkstoffe verloren. Nur die Eier des Fuchsbandwurms können auch Temperaturen bis zu 70 Grad aushalten. Deshalb mein Tipp, holt euch den Bärlauch in den Garten. Es gibt immer irgendjemanden im Bekanntenkreis oder in der Nachbarschaft, der Bärlauch hat und wahrscheinlich froh ist, ein bisschen abzugeben, weil der Bärlauch sich irre schnell fortpflanzt oder verbreitet. Also ich würde hier auch den Tipp der Wurzelsperre vielleicht empfehlen, weil sonst wächst der Bärlauch wirklich irre viel. Ich hatte mal einen Garten in Köln und da hatten die Vormieter wohl Bärlauch angepflanzt und dann hatten sich ein paar Jahre ins Land getan und keiner hat sich so richtig um den Garten gekümmert und dieser Bärlauch ist überall rausgekommen und man hat ihn einfach nicht mehr aus dem Garten rausgekriegt. Also unter der Terrasse, unter Steinen, in jeglichen Beeten, überall, es war ein Meer von Bärlauch. Ist natürlich schön, aber so viel kann man gar nicht alleine essen. Deshalb, genau, fragt da mal rum. Und der Vorteil ist natürlich auch im eigenen Garten, weiß man, dass keine Hunde dahin gemacht haben. Ja, ist wahrscheinlich keine Füchse mit Fuchsbandwurm darum schlawinern. Und es ist natürlich einfach auch direkt vor der Tür. Also es ist super easy. Ich liebe es, morgens rauszugehen mit meinem frischen Butterbrot und dann einfach draußen meine Bärlauchblätter auf mein Butterbrot zu legen und es draußen quasi zu snacken. Es gibt nichts Besseres im Schlafanzug mit der Tasse Kaffee am Morgen. Herrlich. Außerdem werden dadurch natürlich auch noch die Wildbestände zusätzlich in unseren Wäldern geschont. Und ihr bietet den Insekten in eurem Garten noch ein bisschen zusätzliche Biodiversität und Futter. Und es ist wirklich, die Blüten sind richtig herrlich, also auch sehr dekorativ. Kann man auch in Salat oder sowas reintun zum Beispiel. Also 1000 Möglichkeiten, um den Bärlauch zu nutzen und noch mehr Möglichkeiten oder Gründe, warum man den in seinen Garten holen soll. Bärlauch ist vielleicht keine Zauberpflanze im traditionellen Sinne, also die vor Hexen schützt, aber wer will denn auch schon vor Hexen geschützt werden? Er ist ein bezauberndes Frühlingskraut, was dir die Sterne vom Himmel zu Füßen legt und im Zweifel deinem Liebsten vor der Impotenz rettet. Also, wenn der Wald nach Knoblauch riecht, ist es endlich wieder Bärlauchsaison. Und wenn du ihn sammelst, dann bitte achtsam und wenn du ihn isst, dann tu es bewusst. Und wenn du ihn riechst, dann bleib doch gerne einen Moment stehen und genieß einfach mal. Er kommt schließlich nur einmal im Jahr. Hey, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonnier doch gerne unseren Podcast und empfehle ihn auch gerne weiter an Freunde, Familie oder alle, die sich wieder mehr mit der Natur verbinden möchten. Lass uns gemeinsam wachsen und Wissen lebendig werden lassen. Melde dich gerne auch für unseren Newsletter an. Dort findest du regelmäßig neue Impulse, Angebote und Hinweise auf Veranstaltungen, wie zum Beispiel unsere Kräuterwanderung durch den Jahreskreis, Workshops oder auch unsere Eco-Retreats. Alle Inhalte dieser Folge kannst du auch gerne nochmal in Ruhe auf unserem Blog nachlesen und wenn du unsere Reise weiter begleiten möchtest, dann folge uns auch gerne auf den bekannten Social-Media-Plattformen. Alle Links und zusätzliche Infos findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Ciao, ciao.